Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Das Bundeskabinett hatte heute einiges an Material auf dem Tisch liegen, unter anderem ein dickes Gesetzespaket, in dem es um die Frage geht, wofür sind eigentlich unsere Nachrichtendienste zuständig und wofür die Polizei? Die mit Sprengstoff beladene Drohne auf dem Flughafen in Leipzig vergangene Woche hat gezeigt, wie schutzlos bei uns wichtige Einrichtungen sind. Eigentlich wäre es Aufgabe der Nachrichtendienste, Pläne von Anschlägen frühzeitig zu erkennen, reagieren aber, den Anschlag dann vereiteln, das ist Sache der Polizei. Das dürfen die Dienste bisher nicht, denn ihre Kompetenzen sind in der Bundesrepublik seit jeher stark eingeschränkt. Das soll nun dieses Gesetzespaket ändern, das heute verabschiedet wurde. Danach dürfte der BND dann auch Systeme hacken, Daten manipulieren und der Verfassungsschutz zum Beispiel im Einzelfall Wohnungen durchsuchen. Überfällig für die einen, verfassungsrechtlich fragwürdig für die anderen. Nadine Bader aus Berlin.
Die neue Kanzleramtschefin Nina Wagen. Gerade noch hat sie als Gesundheitsministerin ein Sparpaket für das Gesundheitssystem auf den Weg gebracht. Nun ein neues Terrain, wieder eine heikle Aufgabe. Denn im Kanzleramt ist sie zuständig für die Koordination der Nachrichtendienste. Sie sollen reformiert werden, mehr Befugnisse zur Aufklärung bekommen.
Konkret bedeutet es etwa, dass der BND mehr Zugriffsmöglichkeiten auf IT-Systeme erhält. Von intelligenten Haushaltsgeräten wie zum Beispiel einem Kühlschrank angefangen bis hin zu privaten Mobiltelefonen, Laptops oder anderer Hardware.
Denn die Bedrohungslage habe sich geändert. Hackerangriffe auf politische Akteure, Brandsätze in DHL-Paketen und erst vergangene Woche der Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle. In bestimmten Fällen, wenn Leben in Gefahr sei, die Sicherheit des Landes bedroht werde, soll der Bundesnachrichtendienst künftig weitreichender eingreifen dürfen. Dazu gehört
gezielte Eindringen in IT-Systeme von Drohnenfabriken oder Chemiewaffenlaboren zur Sabotage oder das Abschalten oder unbrauchbar machen von Servern staatlicher Hackergruppen oder Desinformationsakteuren.
Nicht mehr nur beobachten, sondern notfalls gegen Angreifer zurückschlagen. Ein Paradigmenwechsel, nicht nur für den Auslandsnachrichtendienst BND, sondern auch für den Verfassungsschutz im Inland, etwa mit Fähigkeiten,
die es zukünftig auch möglich machen, dass man Online-Durchsuchungen durchführt. Aktive Schutzmaßnahmen, die es möglich machen, Tatmittel auch zu verfälschen, zu beeinträchtigen, unschädlich zu machen.
Droht damit eine Geheimpolizei im Inland? Nein, sagt der Rechtswissenschaftler Luca Manns.
Keiner muss besorgen, dass der Verfassungsschutz bei ihm abends klingelt, durchsucht, ihn festnimmt. All das droht nicht. Die intensivsten Grundrechtseingriffe im Inland sind erweiterte Überwachungsbefugnisse.
Trotzdem, in der Opposition zweifelt man, ob der Gesetzentwurf verfassungsgemäß ist.
Anders als in der Zeit des Nationalsozialismus oder auch während der DDR, gibt es in Deutschland eine strikte Trennung zwischen Nachrichtendiensten und polizeilicher Arbeit.
Wo wir einen Tabubruch sehen, ist in einem Grauzonenübergang zu operativen, bisher polizeilichen Maßnahmen. Das lehnen wir ab.
Heute erstmal der Kabinettsbeschluss. Nach der Sommerpause soll sich der Bundestag damit befassen. Am Ende könnte aber das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort haben.
Nina Wagen ist die neue Kanzleramtsministerin, unmittelbar zuständig für den BND und die Koordinatorin der Geheimdienste. Guten Abend, Frau Wagen.
Guten Abend.
Von hybrider Bedrohung ist die Rede, von Sabotageakten. Würden Sie dem klaren deutschen Hauptsatz zustimmen? Das ist ein Gesetz, das uns gegen Angriffe aus Russland schützen soll?
Es ist ein Gesetz, das unsere Nachrichtendienste auf die Höhe der Zeit bringt. Es ist in der Tat so, dass wir als Land, dass Deutschland immer mehr, so haben wir es uns vor einiger Zeit noch gar nicht vorstellen können, Ziele von hybriden Angriffen, von Bedrohung ist, von Sabotage. Und da geht es jetzt darum, uns bestmöglichst zu rüsten. Und das tun wir mit dem Gesetz zur Stärkung unserer Nachrichtendienste. Sie bekommen mehr Befugnisse, sie bekommen aber auch eine verbesserte Kontrolle. Und das ist in der jetzigen Zeit das, was wir tun müssen.
Und zu meiner Frage im Kern, ist der Blick auf Angriffe aus Russland?
Wir sehen uns vielerlei Angriffen im Moment ausgesetzt von fremden Mächten und sie nehmen zu in der Intensität und in der Häufigkeit. Und deswegen ist es gut, uns aufzustellen. Wir haben einen 360-Grad-Blick. Das ist Kern auch unserer nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Und mit dem Gesetz, das wir heute im Kabinett verabschiedet haben, stärken wir den Verfassungsschutz und stärken wir unseren Auslandsnachrichtendienst, damit besser aufgeklärt werden kann, damit wir uns vor diesen Bedrohungen, die wir tagtäglich erleben, besser schützen können, vor allem die Bürgerinnen und Bürger besser schützen können.
Am Ziel wird wenig Kritik formuliert, aber an einigen Punkten des Gesetzes. Es ist in Deutschland nach Kriegstradition strikt zu trennen, was die Polizei darf und was die Nachrichtendienste dürfen. Nach dem Gesetz dürfen die Dienste zum ersten Mal in unsere Grundrechte eingreifen. Warum muss es der Verfassungsschutz sein, der Wohnungen durchsucht? Warum müssen Dienste in Überwachungskameras auf dem Bahnhof reinschauen? Warum kann das nicht weiterhin die Polizei sein?
Na, es bleibt ganz klar beim Trennungsgebot. Es wird auch künftig eingehalten, nur eben in besonderen Fällen, in denen die Polizei, andere Behörden nicht tätig werden können, können künftig auch zum Beispiel der Verfassungsschutz tätig werden. Das ist auch geboten, um eine Vielfalt von Gefahren auch rechtzeitig zu erkennen und auch abwenden zu können. Aber es ist alles auch so geregelt, dass Eingriffe nur dann auch vorgenommen werden, wenn sie verhältnismäßig sind, wenn sie einem gewissen Ziel dienen. Und alles wird auch vorab und im Nachgang durch ein unabhängiges Gremium kontrolliert werden.
Die Grünen, auch andere, halten aber gerade diesen Punkt für verfassungswidrig. Haben Sie geprüft, ob es die Polizei sein kann, ob man bei der strikten Trennung bleiben kann und vermeiden kann, dass Dienste Polizeiarbeit im Extremfall machen?
Naja, wir haben das Gesetz heute im Kabinett beschlossen, das einerseits ja den Verfassungsschutz, andererseits den Auslandsnachrichtendienst auch betrifft. Und natürlich haben wir ganz genau geprüft und abgewogen. Jetzt ist das Trennungsgebot auch nichts, was in der Verfassung steht. Das ist ein entwickeltes Prinzip, an das wir uns aber auch weiterhin halten wollen. Und das Gesetz entspricht diesem Prinzip. Und wir gehen davon aus, dass wir in der Gesamtschau, wie wir auch die Eingriffsschwellen angelegt haben, wie wir die Kontrolle angelegt haben, ein verfassungskonformes Gesetz natürlich heute im Kabinett verabschiedet haben.
Nochmal zum Thema Grundrechte. Der BND darf umfangreich Daten sammeln, er darf hacken, er darf auch Daten manipulieren. So wie Daten heute unterwegs sind und gespeichert sind, ist ja oft völlig unklar, wem sie gehören und wer von Veränderungen betroffen ist. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Aktionen des BND wirklich die Angreifer treffen und nicht hunderte Nicht-Betroffene von uns?
Naja, man muss sich das ja so vorstellen, dass der BND zum Beispiel nicht ständig jegliche Kommunikation überwacht, sondern dass es ganz bestimmte vorher festgelegte Strecken sind, Verkehre sind, die überwacht werden, die im Ziele der Maßnahmen stehen. Und dahinter muss natürlich auch ein konkretes Ziel stehen, warum diese Maßnahme stattfindet. Und dann ist es so, dass eben der BND befugt ist, auf diese Verkehre zuzugreifen, sie auszuwerten, aber nicht eben anlasslos, nicht massenhaft, sondern schon die Frage, welche Strecken da ins Visier genommen werden, unterliegen einer Kontrolle und unterliegen einer genauen auch Zuschreibung eines Zieles, das man mit der Maßnahme verfolgen möchte.
Frau Warken, danke für das Gespräch. Guten Abend nach Berlin.
Guten Abend, sehr gerne.
Das Gespräch habe ich am frühen Abend geführt und in voller Länge können Sie es sehen auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. In Teilen Westeuropas und vor allem in Spanien konnte man heute das Naturspektakel Sonnenfinsternis in voller Schönheit bewundern. Da schaffte es der Mond, die Erde vollständig in den Schatten zu stellen. Bei uns war das ja nur teilweise der Fall. Die letzte totale Sonnenfinsternis hier bei uns gab es 1999. Die nächste erst 2081. Da lohnt es sich also auch, eine etwas längere Anreise in Kauf zu nehmen. Auf der ohnehin beliebten Urlaubsinsel Mallorca wurden für die letzten freien Zimmer Höchstpreise aufgerufen. Aber zum Glück hatten sich die meisten schon Monate im Voraus eingebucht. Christina Böker war für uns dort.
Jo Hoffmann hat schon den ganzen Tag an der Strandpromenade von Port de Soyer verbracht, seine Kamera perfekt ausgerichtet. Der Hobbyastronom ist schon diversen Sonnenfinsternissen hinterhergereist. Es ist der Moment, in dem der Mond beginnt, die Sonne zu verdecken und die Leute um ihn herum die Brillen aufsetzen.
Für mich ist das absolut, absolut faszinierend. Ich liebe Sonnenfinsternisse. Mit 18 Jahren habe ich die erste totale Sonnenfinsternis erlebt. Noch dazu in Mauretanien, mitten in der Wüste. War weniger Gedränge als hier. Und es ist immer ganz toll zu sehen, mit welcher Präzision Himmelsereignisse ablaufen.
Jo Hoffmann ist zufrieden mit dem Ort, den er und viele andere ausgesucht haben. Noch. Kapitän Chris Adamson wird diesen Moment auf dem offenen Meer verbringen. Ein Turn für exklusive Kunden, passenderweise mit der Sunseeker. Chris hat sich genau überlegt, wo er ihnen freie Sicht bieten kann. Auf der Karte zeigt er die Route zu einem besonderen Ort an Mallorcas Nordwestküste, aber den kennen viele. Wir erwarten, dass es dort extrem voll sein wird. Wahrscheinlich werden wir also 3 bis 4 Meilen vor die Küste fahren, wo es weniger Boote gibt, damit das Risiko geringer ist, dass uns etwas die Sicht versperrt. Die Salzminen im Südosten von Mallorca stehen nicht auf den Listen der Location Scouts für die Sonnenfinsternis. Aber hier sind sie davon überzeugt, dass es sogar der beste Ort ist, um das Spektakel zu sehen. Die untergehende Sonne scheint hier genau auf eines der Kristallisationsbecken. Das erzeugt einen Spiegeleffekt, sodass wir im selben Moment 2 untergehende Sonnen und 2 verfinsterte Sonnen haben werden. So sah der perfekte Blick auf die verdeckte Sonne aus. Am Strand von Soyer hat sich ein Wölkchen davor geschoben, trotzdem auch dort Jubel und Applaus. Hobbyastronom Jo Hoffmann ist ein bisschen enttäuscht.
Eine Wolke genau während der Totalität und das war natürlich enorm schade. Die Corona kam heraus, ich sah Protuberanzen durch mein Fernrohr am Rand und dann war dicht.
Kapitän Chris Adamson hat es besser getroffen. Kurz vor Dunkelheit schickt er ein Video. Stiller Genuss auf See, Party an Land, so oder so ein für viele unvergesslicher Abend.
Die einen nervt es und für die anderen ist es einfach der Weg zu einem wichtigen Ziel. In der EU müssen seit 2 Jahren Schraubdeckel fest mit der Kunststoffflasche verbunden sein, damit sie nicht irgendwo landen, sondern wieder genutzt werden können. Ab heute regelt die EU-Verpackungsverordnung nun in vielen weiteren Details, wie verpackt sein darf, was wir einkaufen. Immer ist das Ziel, es soll weniger Rohstoff verbraucht und mehr Material recycelt werden. Ja, für viele Händler ist das neue Bürokratie. Die soll ja eigentlich abgebaut werden. Aber ohne Regeln, sagen die Befürworter, lassen sich eben auch politische Ziele nicht durchsetzen. Für findige Unternehmer steckt darin durchaus eine Chance, berichtet Thomas Denzel.
Becher, Schälchen für Fertiggerichte oder Portionsdosen. Gerade die sind oft schwer zu recyceln. Selbst wenn sie aus Papier sind, sind sie außerdem meist mit Kunststoff beschichtet. Und der muss zur Wiederverwertung erst wieder abgetrennt werden. Technische Lösungen für solche Probleme werden jetzt noch wichtiger. Hier beim Maschinenbauer Optima in Schwäbisch Hall arbeiten sie daran. Auch diese Soßentöpfchen bestehen aus 2 Materialien. Doch in diesem Fall ist die Wiederverwertung unkompliziert.
Wir verbinden Papierfasern, ja, mit kunststofffreien Beschichtungen, zum Beispiel als hauchdünnes Laminat, die sich dann in der Recyclinganlage sehr gut lösen können und damit auch die Verpackungsrichtlinien erfüllen.
Zum Beispiel dies will die EU ändern. Ab 2030 müssen alle Verpackungen zu mindestens 70% recycelbar sein. Außerdem möglichst platz- und materialsparend. Ein bestimmter Anteil des Materials muss bereits aus dem Recycling stammen. Und ab sofort gelten in Lebensmittelverpackungen Grenzwerte für besonders schwer abbaubare Chemikalien der Stoffgruppe PFAS. Was gehört in welche Tonne? Nur wenn das klar ist, gelingt gutes Recycling. Deshalb will die EU auch hier Verbesserungen. Ab 2028 sollen Verpackungen europaweit eindeutig gekennzeichnet werden. Recyclingunternehmen hoffen, dass die Verbraucher dann tatsächlich besser sortieren. Auch in Deutschland, wo eigentlich vieles schon besser läuft als anderswo in Europa. In dieser Papierfabrik in Aalen machen sie aus Altpapier neues Rohpapier für Wellpappe. Das Problem: Im Altpapier finden sich immer wieder Dinge, die nicht hineingehören. Zum Beispiel solche Papierbecher. Auch die sind meist mit Kunststoff beschichtet.
Rein optisch können Sie das teilweise erkennen, wenn es mal glitzert, wenn Sie Folien erkennen etc., also Oberflächenbeschichtungen. Ja, aber Sie können die natürlich hier nicht trennen.
Dennoch, es gibt auch Kritik an den neuen Regelungen. Vor allem kleine Verpackungshersteller befürchten hohe Kosten und großen bürokratischen Aufwand. Dem deutschen Maschinenbau aber könnten sich interessante Geschäftsfelder eröffnen.
Das Interesse an diesen Lösungen ist riesig. Manche Unternehmen tun sich noch etwas schwer damit, untersuchen verschiedene Lösungen, aber wir rechnen jetzt fest mit einem Push im Auftragseingang.
Denn am Ende sei es so, sagen sie hier in Schwäbisch Hall, was beim Design der Verpackung versäumt wird, könne auch das beste Recycling nicht wieder gut machen.
Und die weiteren Nachrichten des Tages mit Thorsten.
Junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren sollen jeden Monat 10 Euro vom Staat bekommen, um Vermögen fürs Alter aufzubauen, eingezahlt in ein Depot. Das sehen die Pläne für die sogenannte Frühstartrente vor, die das Kabinett heute beschlossen hat. Ausgezahlt wird nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres. Die Linke und Gewerkschaften halten das Konzept für falsch. Das Kabinett hat außerdem eine BAföG-Erhöhung auf den Weg gebracht. Unter anderem soll die Wohnkostenpauschale im kommenden Jahr von monatlich 380 auf 440 Euro steigen. Das war eigentlich schon für das bevorstehende Wintersemester geplant. Wegen der angespannten Finanzlage wurde die Erhöhung aber verschoben. Der BAföG-Grundbedarf soll in zwei Schritten auf 563 Euro angehoben werden. Der Ausbruch des Vulkans Ätna sorgt auf der italienischen Insel Sizilien weiter für Reisechaos. Am Flughafen der Stadt Catania fallen mindestens bis morgen alle Flüge aus. Touristen und Einheimische versammelten sich in dem potenziell gefährlichen Gebiet um den Vulkan, um das Spektakel zu beobachten. Seit mehreren Tagen stößt der Ätna Asche und glühendes Gestein aus.
Kaum irgendwo in Europa wird die Gottesmutter Maria so tief verehrt wie in Polen. Sie ist Teil der nationalen Identität. Während der Teilungen Polens vor 250 Jahren, während der deutschen Besatzung, in der Zeit des Kommunismus, immer gab die Marienverehrung Trost und war auch ein Bekenntnis zum Vaterland. Wenn aus Marienverehrung aber Marienkult wird, dann sieht das so aus. Das ist kein historisches Denkmal, sondern ein Neubau aus Beton und Stahl, fertiggestellt vor wenigen Wochen in einem winzigen Dorf in der polnischen Provinz. Ein edler, manche sagen auch ein eitler Spender, wollte von zu Hause aus auf die größte Marienstatue Europas blicken können. Kann er nun, berichtet Ina Ruck.
Kilometerweit ist sie zu sehen, mitten in den Feldern der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, wo sonst nicht viel los ist. Aber jetzt steht da Maria. Pflügen mit Aussicht und neuerdings auch mit Fernsehteams. Bauer Brudnowski wirkt schon fast überzeugt. Man kann da beim Arbeiten hingucken jetzt. Und arbeitet es sich besser so? Klar, es gibt ja was zu sehen, was fürs Auge. Gut 55 Meter hoch, 11.000 Tonnen schwer. Mehr als 20 Millionen Euro soll sie gekostet haben. Noch ist sie nicht offiziell geweiht, aber die Leute berichten schon von Wundern. Kopfschmerzen verschwanden, Rückenleiden auch. Die Kollegin der Lokalzeitung hat viel gehört. Die Leute erzählen, dass sie hier eine besondere Aura spüren. Das wird sich vielleicht noch verstärken nach der Weihe. Im 130-Seelendorf Konotopje haben sie die Maria direkt vor der Nase, besser gesagt nur ihren Rücken. Kazimiera Kędzierska findet das nicht schlimm. Allen kann man es eh nicht recht machen. Sie kann sich doch nicht für jeden umdrehen, oder? Kommt mal rein, guckt selbst. Kazimiera findet es auch praktisch, dass Maria nachts angestrahlt wird, erzählt sie uns, weil dann ihr Badezimmer gleich miterleuchtet ist. Gebaut hat die Statue mit Segen der Kirche ein Ehepaar aus dem Nachbardorf, die Karkosiks. Roman Karkosik ist Selfmade-Milliardär, sehr kamerascheu, keine Interviews. Aber im Dorfladen wissen sie Bescheid. Die Statue sei eine Dankesgabe und die Karkosiks sehr gläubig. Im Dorf gäbe es trotzdem auch Kritik. Die einen sagen Betonklotz, den anderen gefällt es. Was sagen denn die, die dagegen sind, noch so? Die sagen, dass man die ganzen Millionen besser für etwas anderes ausgegeben hätte, für Krankenhäuser zum Beispiel. Uns gegenüber äußert niemand Kritik, dafür viel Verständnis für den Investor, wie sie ihn hier nennen. Er hat das Geld verdient und er will jetzt eben Danke dafür sagen, oder? Ist doch seine Sache, sein Geld, seine Regeln, völlig okay. Am Samstag wird Maria geweiht. In der Gegend hoffen sie auf noch mehr Wunder und auf viele Touristen.
Die Sonnenfinsternis ist durch. Heute Nacht soll es dann einen Haufen Sternschnuppen geben, wenn die Umgebung dunkel ist und der Himmel klar. Claudia, wo haben wir freie Sicht? Wo dürfen wir uns was wünschen?
Ja, also auf jeden Fall in ganz Deutschland, was den Himmel angeht. Und man sollte sich natürlich eine eher lichtarme Region aussuchen. Also mitten in den Städten wird es schwierig, weil heute Höhepunkt oder einer der Höhepunkte ist ja jetzt Mitte August, der Perseiden ist. Und man sieht auf dem Satellitenfilm sehr schön, da gab es heute nicht eine einzige Wolke über Deutschland. Und selbst vom Satellit aus war die Sonnenfinsternis gut zu sehen. Man sieht hier tagsüber, die Wolken bewegen sich kaum, gab auch nicht viele. Jetzt Sonnenfinsternis, die ging dann mehr oder weniger direkt in den Sonnenuntergang über. Nochmal angucken, war nämlich wirklich auch sehr spannend auf den Satellitenfilmen zu sehen. Hier Sonnenfinsternis, wie sich das so reinschob, dann eben direkt schon Sonnenuntergang. Es geht bei uns aber weiter mit so gut wie keiner Wolke, also auch in der Nacht. Man sollte am besten so Richtung Nordosten gucken oder auf einem freien Feld auf dem Rücken liegen und einfach in den Himmel schauen. Da gibt es auf jeden Fall heute Nacht sehr viele schöne Sternschnuppen zu sehen. Auch morgen keine Wolke, Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist so 18 bis 7 Grad, 20 Grad am Oberrhein. Also da wird es eine tropische Nacht sein. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von meist 30 Grad in Hamburg, 37 Grad im Südwesten, nur direkt an der Küste etwas weniger heiß. Der Wind dazu ist schwach und die nächsten Tage bringen erstmal viel Sonne am Freitag. Erste Wolkenfelder kommen dann aus Westen und Samstag Schauer und Gewitter. Danach wird es ziemlich schwül warm, bleibt erstmal heiß, aber Sonntag gehen die Temperaturen deutlich runter.
Danke dir, Claudia. Das war's dann auch schon von uns. Die Sternschnuppen müssen noch ein bisschen warten, denn hier ist erstmal Sandra Maischberger dran.
Und danach informiert sie die Tagesschau wieder um 0.35 Uhr.
Dann die Sternschnuppen und wir sehen uns morgen Abend wieder zur gewohnten Zeit um 21:15 Uhr. Bis dahin, tschüss und
tschüss.
Lassen Sie sich's gut gehen.